Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 9.8.2014. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten über E-Mail an tuxcast.de@gmail.com während der Show. Also wir lesen das hier nebenbei. Auf Freenode unter dem Channel tuxcast.de und nach der Show lesen wir auch noch die YouTube-Kommentare. Aber bitte nicht während der Show, weil die können wir nicht während der Show lesen. Dann noch ein bisschen was zu intern zu uns. Wir ändern was. Wir bieten ja auch RSS-Feeds an und wir bieten da vier Formate an, sowohl Audio als Video und dann jeweils frei und unfrei. Und da ich entweder zu dumm dafür bin oder es einfach nicht funktioniert, bei mir verbraucht UGV ein viel zu viel Speicher und es dauert einfach ewig zum Hochladen. Deswegen steigen wir jetzt auf WebM um. Das heißt, wenn ihr den UGV RSS-Feed abonniert habt, dann kommt da zukünftig nichts mehr und ich würde euch empfehlen, wenn ihr eben ein freies Format wollt, dann steigt auf WebM um oder auf das Unfreie, nämlich auf MP4. Dann zu was Erfreulichen. Ihr seht ja, wir streamen hier mit Google Hangouts On Air. In der späteren Version sieht man das nicht mehr. Aber die Qualität ist jetzt nicht so toll. Es ist, glaube ich, 720p und auch nicht das wird komplett ausgenutzt. Es schaut nicht wirklich toll aus. Auch die Framerate ist ziemlich niedrig und deshalb schauen wir uns eigentlich schon länger immer um eine Möglichkeit, das ordentlich zu streamen. Open Broadcaster Studio ist noch in einer zu frühen Version und deshalb müssen wir uns entweder eine Alternative suchen, am besten irgendwas mit FFmpeg oder FFmpeg als Hintergrund, und deswegen werden wir jetzt mal schauen, dass wir Cast Awesome zum Laufen bringen, damit Mumble, und dann können wir endlich ordentlich in HD und vielleicht sogar in Full HD streamen. Wäre das nicht richtig toll? Endlich das grisselige Bild hier weg. Dann haben wir ja immer wieder durchprobiert mit den Newsquellen, weil uns wurde ja gesagt, und das habe ich auch letztes Mal schon erwähnt, dass wir jetzt schauen, die Newsquellen anschreiben, ob wir das verwenden dürfen, ob wir das zeigen dürfen, und da haben wir einen neuen hinzubekommen, Tore.
Ja, und zwar war ja vor das Problem letzte Woche, dass wir keinen hatten, der wirklich so über den Tellerrand, NSA, Android war nicht mal drin. Also ist nicht drin. Bis jetzt habe ich das noch nie auf den Seiten gesehen. Auf jeden Fall, so welche Sachen sind bei der neuen Newsquelle dabei, und zwar bei Golem. Ja. Und mir wurde in der E-Mail mitgeteilt, dass die Linux-Redakteure ja außer sich waren, als sie das erfahren haben. Dass wir ihre News benutzen wollen. Was kann ich mir auch nicht vorstellen. Das war bestimmt voll gelogen.
Ja, okay. Ja. Also gerade schön an Golem ist wirklich, weil wir hatten ja immer eigentlich Heise Open verwendet und dann Heise ganz normal noch, weil da einfach solche News drauf waren, wie du gesagt hast, die wohl jetzt mit Linux vielleicht oder mit Open Source nicht allzu viel zu tun hatten, und da ist einfach Golem ein guter Ersatz, wenn vielleicht nicht sogar besser.
Mach ich mir Feinde. Fangen wir ganz schnell mit den News an, bevor wir noch Streit bekommen.
Natürlich. Bitteschön.
Genau, warte, ich muss mal kurz hier zurechtziehen, damit ich auch sehe, was du machst. So. Alles klar. Und zwar fangen wir mit einem Update für die LTS-Version von Ubuntu 12.04 an. Und jetzt fragen sich manche, 14.04 ist doch schon draußen, wieso kümmern sie sich denn darum noch? Ja, es gibt ja halt 5 Jahre Sicherheitsupdates und Support für eine LTS-Version, deswegen wird die natürlich auch gepflegt. Und was dazugekommen ist, ist ein Kernel-Update, da wurde wahrscheinlich jetzt der Kernel ein bisschen angehoben. Verbunden ist damit eine neuere Xorg- und Mesa-Version, das soll so ein bisschen die Hardware-Kompatibilität aufrechterhalten zu neuerer Hardware, und es wurden halt Sicherheits- und Bugs entfernt. Das war es eigentlich vom Großen und Ganzen. Und das Ganze könnt ihr halt einfach über den Update-Manager beziehen, das kriegt ihr automatisch draufgespielt.
Mhm. Also wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr, also ich glaube, dass eine 6, also eine 12.04.6 nicht mehr kommen wird, sondern dass jetzt schon langsam alles dann wirklich alles auf 14.04 umsteigen wird, aber gerade für die größeren Firmen ist das natürlich blöd. Okay.
Genau.
Dann kommen wir zu Google. Google hat jetzt, haben sie haben etwas festgemacht. Sie wollen, dass Webseiten, die wo mit TLS verschlüsselt sind, also verschlüsselte Webseiten eben, also HTTPS Seiten, dass die höher geratet werden. Das heißt, wenn zum Beispiel, ja, dass halt einfach die im Algorithmus nach oben geschoben werden, damit will einfach Google dafür sorgen, dass das Web sicherer wird, weil natürlich wenn eben sichere Seiten natürlich einen höheren, also höher indexiert werden, dass sie halt ja in den ersten, also damit es einfach höher rankt, also damit du die eben schneller finden kannst. Und dann wollen natürlich da einfach viele sich diesen Vorteil erzielen und bauen natürlich das dann ein, also verschlüsseln die Webseite und, oder nicht verschlüsseln die Webseite, sondern den Verkehr eben. Und Google setzt da ein paar Standards vor. Sie wollen eine 2048-Bit Schlüssellänge und Ressourcen, die auf der gleichen gesicherten Domäne bzw. Domänen liegen müssen, mit relativen URLs angesprochen werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt das mehr oder weniger, wenn ich auf mein Root-Verzeichnis von meinem Webserver zum Beispiel eine Datei drauf habe, also build.jpg zum Beispiel, und habe eine index.html, und dann will ich die Datei in die index.html einbinden, dann mache ich das nicht über den Domänennamen, sondern gebe dann eben den URL-Link eben an, also nicht direkt über die Domäne. Wenn ich das richtig kapiert habe, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, weil ich erstens ein bisschen länger überlegt habe und ich bin auch kein Webentwickler. Und für die Indizierung soll laut Google keine robots.txt und entsprechende Metadaten gesetzt werden dürfen. Okay, ja, ich schätze mal, das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Das ist mal gute Vorbereitung. Nee, da also, wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr hernehmen dürfen. Gut, dann zu Skype.
Genau. Und zwar hat Microsoft mal wieder eine grandiose Idee gehabt. Und zwar werden jetzt alle älteren Versionen nicht mehr lauffähig sein. Also man kann nicht mehr zum Skype-Server connecten. Das heißt, man ist auf die neueste Version 4.3 angewiesen, die wir ja schon mal in den News hatten und die ja eher schlecht bei uns angekommen ist. Probleme sind zum Beispiel keine native ALSA-Unterstützung mehr. Jetzt wird Pulse Audio benötigt, am besten noch 4.0 oder höher. Und das Ding scheint auch ziemlich häufig bei Leuten abzustürzen, während Videotelefonie, also da scheint es noch Verbesserungsvorschläge zu geben. Ja, jedoch hat Microsoft jetzt schon einfach mal den Support gekappt. Ja, wieso was beibehalten, was gut funktioniert, wenn man irgendwas raushauen kann und jeden das aufs Auge zwingt, das nicht gut funktioniert. Ist eine super Taktik, oder? Finde ich auch gut. Dann kommen wir zu Fedora 21.
Genau, Fedora, wie schaut es eigentlich aus mit Wayland? Aber bevor ich das ansprechen möchte, möchte ich etwas na, wie heißt denn das Ding, aus dem IRC-Chat vorlesen. Also passt zwar nicht wirklich zu den Themen, aber dennoch möchte ich es mal kurz vorlesen und beantworten, wenn das geht. Also da ihr ja nicht während der News liest, sammle ich hier einfach mal die nebenbei Kommentare. Also wir lesen das währenddessen. Und es war erstens mal, wir sollten doch FLAC nutzen, vielleicht als RSS-Feed. Ich finde das nicht wirklich eine gute Idee, weil, sagen wir es mal so, wenn mir jemand gute Gründe gibt, dann würde ich das sagen, dass wir das machen könnten. Aber ich nutze eigentlich deswegen kein FLAC, weil die Datei ziemlich groß wird. Also ich nehme alles, dann exportiere ich jede einzelne Spur zwar als FLAC, aber eben ich werde es nicht als FLAC anbieten, außer du kannst mir gute Gründe nennen, warum wir das machen sollten, weil FLAC ist einfach so groß. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viel größer das wie UGG ist, aber wer zur Hölle braucht das? Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann
Okay.
kommen wir zu Fedora. Und wir eigentlich wir wissen ja schon lange, dass wir jetzt langsam auf Wayland umsteigen. Und das dauert natürlich ziemlich lange, da es einfach ein besonderes Paket ist und es nicht so einfach geht. Und X11 oder X-Org haben wir, glaube ich, schon 10, 11 Jahre oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt gibt es auf alle Fälle Fedora 21, da gibt es das Paket, das heißt GNOME, Bindestrich Session, Bindestrich Wayland, Bindestrich Session. Und das kann man nachinstallieren. Das Ganze ist noch nicht Standard, soll es aber wahrscheinlich mit Fedora 22 werden oder dann noch später. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, wie man es machen will. Wenn man dann das Ganze installiert hat, kann man dann im GDM, also im GNOME Display Manager, also im Login Manager, auswählen. Und da steht dann eben da GNOME on Wayland. Da kann man das auswählen und kann man das dann probieren. Und wenn dann das also ist, dann sagt Phoronix, dass es dann ein sauberes und natives Wayland-Erlebnis ist ohne X11. Kann ich nicht bestätigen, habe ich nicht ausprobiert. Dann zu Großbritannien.
Und den Ubuntu Shopping-Linsen. Ja, wieder so ein weiteres beliebtes Thema in der Linux-Welt.
Ja. Hat man aber schon lange
Manche
nichts mehr gehört?
mögen's, manche, ja, das stimmt. Ja, hat sich aber auch nicht viel getan, muss man sagen. Außer dass Wikipedia jetzt dazu gekommen ist. Zu den Linsen. Und ich glaube noch ein paar andere Sachen, aber das ist jetzt eher nicht so wichtig. Es geht um die Shopping-Linsen und zwar kann man im Unity Launcher oder besser gesagt, wenn man was sucht, wird das automatisch bei Amazon gesucht und es werden Vorschläge gebracht. Der Vorteil für Canonical ist einfach dabei, dass die dafür einen bestimmten Prozentsatz bekommen, wenn ihr das darüber kauft, über diese Shopping-Linsen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die zu unterstützen. Ich finde ein falscher Ansatz, da Unity dadurch ein bisschen langsamer wird und der Datenschutz ja ein bisschen fragwürdig ist. Jedoch sagt das Kartell in Großbritannien, dass es rechtskonform ist. Erstmal ein bisschen zu der Geschichte, und zwar 2012 wurden die Shopping-Linsen erstmalig in Ubuntu 12.10 eingeführt, was wahrscheinlich auch so der Tiefpunkt für Ubuntu war, mit neben Unity, der Einführung Unity. Natürlich brach dann die Panik wegen den Datenschutz aus, und die erste Version hatte auch massive Probleme. Die folgenden sollten jedoch die bereinigt haben. Ein Mann, Luis Souza, oder wie man den auch immer ausspricht, der hat das Ganze ans europäische Datenschutzdirektive gebracht. Ja, das stand da wirklich so im Artikel. Ich lese das nur so vor. Das habe ich extra mir so kopiert, weil ich das ein bisschen komisch finde. Ich würde eher sagen Detektive, oder wer sagt, sagen wir mal die Datenschutzbeauftragten in diesem Falle, weil ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher falsch formuliert da. Und zwar wegen den Datenschutzmissbrauch. Luis hat ja auch des Öfteren im Canonical die Frage gestellt, wie jetzt der Datenschutz da überhaupt aussieht, und hat ihn dann auch gleichzeitig formell kritisiert. Er bekam keine Antworten auf seine E-Mails und Fragen im Forum wurden bei ihm gelöscht. Also Luis kam sich richtig verarscht vor. Sein Schritt war dann, er hatte die glorreiche Idee: Ich wende mich jetzt an eine Petition, die dann ganze 57 Unterschriften gesammelt hat, die dann
Boah.
an Canonical übergegangen sind. Man muss sich jetzt mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie ungefähr die Distowatch-Zahlen sind, aber 57 Unterschriften, da hat er mitgewirkt, aber 57 Unterschriften ist nichts.
Ist gar
Selbst nicht
nichts.
mal, das ist im Linux-Universum nichts. Selbst im Linux-Universum ist das nichts.
Selbst im
Also,
Linux-Universum, ja genau.
ja, also, das hätte man sich auch sparen können. Ja, Canonical, keine Reaktion. Würde ich auch nicht tun. Ganz ehrlich. Also wäre ich jetzt Canonical gewesen, 57 Unterschriften, gut, okay. Ja, also das war eher ein Schuss nach oben, nach hinten. Dann hat sich die Behörde endlich gemeldet, nach 9 Monaten, und beantwortete die Frage: Die Shopping-Linsen, die sind Datenschutz, sind rechtskonform. Und zwar akzeptiert ein Benutzer einen Hinweis, also in der Lizenz, ich glaube, die Euler, Aula heißt das, die akzeptiert man ja immer. Also bei OpenSUSE ist das sehr klar zu erkennen, was die Aula ist und was da drin steht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das bei Ubuntu so genau gestaffelt ist, wo das jetzt auch zu sehen ist. Auf jeden Fall gibt es diesen Hinweis und der ist entscheidend, dass es rechtskonform ist. Luis hat die Antwort akzeptiert, jedoch lässt das lieber deaktiviert. Ich glaube, es gab auch mal, wir haben mal über eine Seite berichtet, Fix Ubuntu oder so hieß die. Da kann man alle Bedenken, was den Datenschutz angeht, ausschalten. Es gibt aber eine neue Entwicklung, was ich sehr nett finde von Canonical, auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar, die Shopping-Lizenzen sollen mit Unity 8 standardgemäß deaktiviert sein. Das hilft jedoch den 14.04-Nutzern, die jetzt in manchen Situationen 5 Jahre daran gebunden sind. Das hilft denen nicht,
Ja, aber
weil die Unity 7 haben.
Wenn du, du kannst es ja ausschalten, und wenn du dann wirklich
Das, ja klar.
fünf Jahre deine Installation hast und dann einen Button bewegen musst oder ein paar Pakete installieren musst, das ist jetzt, glaube ich,
Ja,
nicht die Welt.
das ist eigentlich einmal Copy and Paste.
Ja, genau.
Also da,
Aber man muss es halt finden
man
und
muss es wissen,
ja,
ja.
genau.
Fix Ubuntu, wer es noch nicht wusste, für alle, die Datenschutzbedenken haben, das Simpelste auf der Welt. Gut, dann kommen wir zu Russland.
Ja, nämlich genauer zu Edward Snowden, der wo ja ein Jahr temporäres Asyl hatte in Russland. Und das war am 31. Juli abgelaufen und dann wusste er eigentlich noch nicht, was jetzt passiert, weil wenn jetzt Russland nicht zusagen würde, dass er weiterhin Asyl bekommen würde, dann müsste er wieder zurück in die USA und die haben ja auch keine gute Lösung. Also er hat ja auch da was gesagt, dass er eventuell dann wieder zurück möchte und wenn da wirklich die Möglichkeit besteht, dass die da eben, dass er nicht so eine große Strafe bekommt oder eben keine Strafe, dann würde er auch wieder zurückgehen. Und glücklicherweise muss er das jetzt nicht, weil nämlich er von Russland weitere 3 Jahre Asyl bekommen hat, also nicht Asyl, er hat eine Aufenthaltserlaubnis, zumindest steht so im Artikel. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber ich gebe es jetzt einfach mal so wieder. Er konnte sich auch damals schon, also wie er das ein Jahr Asyl hatte, sich frei bewegen und er durfte 3 Monate lang reisen. Und also laut Glenn Greenwald, also das war der wo seine, da also die, als Edward Snowden das Ganze veröffentlicht hatte, war er einer von den Autoren oder einer von den Redakteuren oder ja, der hat halt einfach bestimmte die Daten bekommen und der auch dann die freigegeben. Von denen gibt es zum Beispiel auch ein Buch, aber ich habe gehört, dass es nicht so gut sein sollte. Egal, davon will ich jetzt nicht abweichen. Und der hat eben gesagt, dass er wahrscheinlich nicht mehr in die USA zurückkommen wird, ohne dass er eben richtig heftige Strafen bekommen wird. Und er hat auch kritisiert, dass der Bundestag Edward Snowden nicht zu befragen haben wollte, weil anscheinend das wahrscheinlich die USA zu stark verärgert hätte und dann wäre wahrscheinlich TTIP oder so nicht mehr durchgekommen oder warum auch immer. Und das ist nicht so toll. Wie findest denn du das, dass den nicht in Deutschland reinlassen? Beziehungsweise, sagen wir mal, nicht Asyl oder eine Aufenthaltserlaubnis genehmigen, sondern nicht mal befragen?
Tja, das ist schön doof von denen. Man hat es ja, wir hatten es ja ein paar Shows vorher, dass ja die USA so gesagt uns auf der Nase rumtanzt und macht, was sie wollen. Ja, Schnüffelei in der BND, sage ich nur dazu. Also, das ist selber Schuld von denen. Ja, jetzt hat Putin den Spaß mit ihnen. Aber die zeigen ja auch Interesse an Open Source, was ihr noch später erfahren werdet. Und da wundert es mich nicht wirklich, dass die da auch Interesse an Edward Snowden zeigen.
Was mich irgendwie am meisten ja wundert, also dass er nicht in Deutschland reinkommt, das kann ich, ich kann es mal so, ich finde es nicht okay, aber ich kann es auch nachvollziehen. Man will halt einfach die USA anscheinend nicht verärgern, aber es sollte dennoch nicht sein, weil sie haben uns, glaube ich, auch ganz schön verärgert. Aber was ich interessant finde, ist ja, dass genau Putin, zu dem, wo ich jetzt lieber nichts sagen möchte, genauer, aber dass er der Einzige ist, oder ich glaube, der ist, glaube ich, schon der Einzige, der wo Edward Snowden Asyl genehmigt. Also das muss man sich mal geben.
Ja.
Ich bin kein Fan von Putin.
Ich könnte jetzt auch aber dazu sagen, dass wahrscheinlich Russland auch sein eigenes Schnüffelprogramm hat. Bestimmt. Und die wahrscheinlich das so gesagt ein bisschen für sich ausnutzen wollen.
Also angeblich,
aber trotz dessen ist das natürlich gut, dass sie ihnen Asyl gewähren und Edward Snowden trotzdem weiter die Sachen veröffentlichen kann, die halt hinter der NSA sind und was nicht okay ist. Das ist auch sehr wichtig. Deswegen die Entscheidung von Russland finde ich okay.
Ja, gut. Es ist aber ziemlich spät gekommen. Ich glaube, das war, also ich habe es ja gerade gesagt, dass dass sie kurz vorher abgelaufen ist und das war dann schon ein bisschen, naja, geben sie jetzt noch Asyl oder geben sie kein Asyl? Aufenthaltserlaubnis, so muss ich sagen. Okay, egal. Kommen wir zu Steam.
Und zwar hat Steam über 600 Spiele jetzt für Linux im Angebot. Und dank Steam, das ist für die, die es nicht wissen, wer es nicht weiß, schämt euch. Steam hat die Linux-Welt verändert. Das Denken über proprietäre Software hat sich gewandelt durch Valve. Denn Steam ist eine proprietäre Plattform, wo man proprietäre Spiele kaufen kann. Zum größten Teil. Ich glaube nicht, dass da irgendwie irgendwas mit Open Source ist. Von daher, und es hat auch Linux ein bisschen den Schub gegeben, um zu zeigen, was Linux auch kann und wo das Potenzial auch von Linux steckt. Und dass es meistens eigentlich nur am Support gemangelt hat, denn man kann eigentlich ziemlich viel mit Linux erreichen. Am Anfang von Steam gab es nur 60 Spiele und man hat sich schon eigentlich darüber gefreut. Und da waren auch schon ein paar Lieblingstitel von mir dabei und jetzt sind es 600 Spiele. Und die Prognose ist, dass noch über 1000 Spiele dieses Jahr kommen sollen. Also so gesagt, insgesamt als gesamte Masse dann vorhanden sein sollen. Und das ist schon echt ein großer Fortschritt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele die Mac-User haben, aber ich glaube, die haben ein paar extra, aber so viel mehr haben die jetzt auch nicht.
Ich bin mal gespannt, ob gerade so größere Spiele, also ich glaube GTA gibt es ja noch, also GTA 5, glaube ich, gibt es noch nicht für den PC, oder? Aber es wird noch
Nee,
kommen. Aber ob genau,
das
ob
ist eine gute Frage.
solche Spiele finde ich, glaube ich, fehlen noch am meisten, oder? Also gerade solche,
Also,
also Battlefield, Assassin's Creed und das ganze Zeug.
ja. Das Problem ist bei Battlefield, die haben erstmal das Entwicklerstudio geändert. Das heißt, das, was DICE gesagt hat zu Linux, ist nichts mehr wert. So gesagt, die Knaller von Valve, die werden natürlich für Linux kommen. Unreal Tournament, da war ja auch was mit Linux, der neue Teil. Aber das ist ja auch noch alles in den Kinderschuhen. Von daher, es gibt noch keine Gewissenheit für große Spiele-Releases. Das größte ist Metro. Also die Metro-Reihe, Metro Last Light und so. Was mir
Okay.
bekannt ist. Und natürlich Dota, das ist eines der größten Free-to-Play-Spiele. Von daher, ja, hoffen wir, dass sich das ändert, dass immer mehr dafür Interesse zeigen, obwohl ich nicht unbedingt Origin gerne haben möchte.
Okay. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich habe Steam nicht installiert.
Ja, das war jetzt
Ja, okay.
eine Meinung aus einer Sicht eines Gamers. Ja.
So, kommen wir zu Facebook. Was hat Facebook mit Linux zu tun? Naja, Facebook sucht Kernel-Hacker, die wo den Linux-Network-Stack, also den Netzwerk-Stack, so machen, dass er mit FreeBSD mithalten kann oder vielleicht sogar besser wird. Ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt oder dass es eine besser ist, keine Ahnung. Dazu sucht eben Facebook einen erfahrenen Kernel-Hacker. Er soll dann Leistungs- und Stabilitätsprobleme beheben. Besonders für IPv6-Unterstützung im Kernel soll er das machen, da Facebook eben laut eigener Aussage einer der größten Anwender dieses Protokolls ist. Soll auch Unterstützung für neuere Protokolle wie Quick und Multipath TCP soll er sich das auch anschauen und ja, da ein bisschen ein Auge drauf werfen. Er soll auch wie übliche Praktiken wie Backports für 1 bis 2 Kernel-Versionen und aktive Teilhabe am Veröffentlichungsprozess soll auch realisiert werden, also damit man das alles mitlesen kann und mitschauen. Voraussetzung für den Job, wenn ihr euch da interessiert, das klingt ja irgendwie wie so eine Jobbörse, was ich hier gerade mache, ihr solltet mindestens 5 Jahre Erfahrung mit der Arbeit, mit dem Linux-Kernel sowie mit dem bereits vorhandenen Code haben. Und ihr habt wahrscheinlich, ihr könntet Glück haben, also wenn ihr diese Eigenschaften erfüllt, da es nicht so viele Leute gibt, die wo diese Voraussetzungen erfüllen. Gut, dann weiter zu KDI.
Jo, und zwar gibt es das erste Update für das KDE Framework 5, und zwar die Version 5.1. Man möchte hier auch wie bei 4, also beim KDE Framework 4, monatliche Releases haben, also monatlich eine neue Version releasen, um so schneller Funktionen und Korrekturen vorzunehmen. Was ich jetzt hier an Neuerungen rausgearbeitet habe, das ist wahrscheinlich für die wenigsten interessant. Jedoch betiteln das die KDE-Entwickler gerade als die größte Neuerung, die in dieser Version war. Jedoch muss man auch sagen, dass die sind gerade am Anfang und die müssen wahrscheinlich auch noch ziemlich viel portieren, deswegen muss man das verstehen. Und zwar wurden drei Module etwas verbessert und haben ein bisschen was Neues dazu bekommen. Und zwar das Modul K-Text Editor. Das ist nicht der Texteditor von KDE, wie auch immer der heißt, da das hier sich um Module anscheinend handelt. Und zwar wurde der V, das ist ja ein Texteditor fürs Terminal, der V-Modus wurde in K-Text Editor verbessert. Und zahlreiche Umstrukturierungen in Bezug zu Qt wurden vorgenommen. kauf verwendet nun das Poolkit Qt 5.1 und kwallet wurde ein neuer Migrationsagent geschrieben. So steht es auch im Artikel. Ich kann nichts mit Migrationsagent leider anfangen. Vielleicht dürfen dann ja welche migrieren zu KDE. Haha, außer einer Witz. Nee. Sagt mir nicht viel. Aber ob neue Module dazukommen, ist auch noch nicht bekannt. Das dürfte eigentlich die wenigsten interessieren, weil sowieso die meisten nichts damit anfangen können. Aber was die meisten wahrscheinlich interessiert sind, dass an der Performance Korrekturen vorgenommen worden sind. Daher das Ding noch ein bisschen glitscht, buggt und so weiter. Kommen wir zu IBM.
So einem Thema, was eigentlich mit Linux gar nichts zu tun hat, aber dennoch finde ich es interessant und es sollte mal angesprochen werden, weil auch wenn interessante Hardware oder sowas vielleicht kommt, dann ja, wäre das, glaube ich, doch interessant zu wissen. IBM hat einen neuen Prozessor namens True North hergestellt, der wie das Gehirn funktionieren soll. Und der Chip kann mehrere Prozesse gleichzeitig lösen, also wie das menschliche Gehirn. Er hat 4096 Kerne mit einer Speicherleistung von 100.000 Bit. Der Chip hat sozusagen 1 Million Neuronen und 246 Millionen Synapsen, sind natürlich in Anführungszeichen geschrieben. 46 Milliarden synaptische Rechenoperationen kann er ausführen bei 1 Watt und das dauert 1 Sekunde. IBM hat beim Test 16 solcher zusammengeschlossen und an dieser Stelle möchte ich mal Dharmendra Mocha, wenn man das so ausspricht, also die Chefentwickler von IBM Research zitieren. Es ist ein Supercomputer von der Größe einer Briefmarke, dem Gewicht einer Feder und dem Stromverbrauch eines Hörgerätes. Das ist eine radikale Innovation. Ob jetzt das wirklich so besonders ist, kann ich nicht bestätigen, weil ich natürlich das Ding nicht da habe und auch das nicht ausprobieren kann oder irgend sowas. Aber es hört sich auf alle Fälle interessant an. Prozessoren, die wo eben in Laptops oder Smartphones sind, sollen nur binäre Rechenprobleme lösen können und diese Prozessoren sollen dann eben Zusammenhänge selbstständig herstellen können. Man könnte dann zum Beispiel, es könnte dann möglich sein, dass man die Krankheit eines Patienten erriechen kann und dann zum Beispiel zum Arzt schicken kann und der Chip, der wo vielleicht dann nur in einem Thermometer sitzt. Es könnte auch einem Blinden helfen, wenn der Chip in einer Brille drin sitzt, damit er dann sich in der Umgebung besser zurechtfindet. Der Chip soll laut IBM schon heute von einem Smartphone Akku betrieben werden, also er kann schon von einem Smartphone Akku betrieben werden und er braucht nur 70 Milliwatt. Also es ist nicht wirklich viel. Okay, dann zu Humble Bundle oder Humble. Humble Mobile Bundle. So.
Humble Bundle hätte gepasst, ja. Und zwar gibt es ein neues Humble Bundle, und zwar das Humble Mobile Bundle 6. Die radikale Änderung dabei ist, dass es nur für Android-Geräte ist und nicht noch für Windows, Mac und Linux die ganzen Spiele erhältlich sind, sondern nur für Smartphone und zwar für Android. Was ist Humble Bundle? Das ist wahrscheinlich das Spezielle an Humble Bundle. Ihr könnt sagen, was ihr bezahlt. Es gibt einen bestimmten Wert, das ist meistens so $1. Das müsst ihr bezahlen. Und dann könnt ihr aber nach oben frei entscheiden, was ihr gebt. Und ihr könnt entscheiden, wie viel kriegen die Entwickler, wie viel kriegen die von Humble Bundle und wie viel kriegt eine soziale Institution für wohltätige Zwecke. Das kann jetzt sagen, sein hilft Kinder in Not oder sowas. Das ist immer unterschiedlich. Und ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, was Gutes zu tun, aber auch gleichzeitig wieder was zurückzubekommen. Und meistens sind da auch ganz nette Sachen dabei. Wenn euch das Bundle interessiert oder ihr wissen wollt, was ist denn da so drin, ob euch das interessiert und ihr sucht mal wieder neue Android-Spiele, dann könnt ihr euch das mal angucken. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr zum Artikel. Oder über humblebundle.com, da kommt ihr dann direkt auf die Seite. Genau, und dann kommen wir nochmal zu Russland.
Schon extrem, wir machen voll die Russland-Werbung. ganz kurz, Russland, also laut Linux-Magazin kommt Russland das sicher gelegen, da sie Sanktionen an die Ukraine zahlen. Von was rede ich überhaupt? Sie wollen im Gesundheitsministerium vermehrt auf Open Source setzen. Es ist ja irgendwie schon der Trend, dass immer mehr Firmen weggehen von Oracle und von Microsoft. Also wir sehen es auch zum Beispiel am Linux-Projekt, da war ja so ziemlich dasselbe. Und aber da ist die Idee dahinter, dass man das machen will, die gibt es laut Rowan Savonov, okay, der IT-Director des Ministeriums schon, also die Idee soll schon seit 10 Jahren geben und wurde bis jetzt noch nicht umgesetzt. Das heißt, aber sie wollen es anscheinend jetzt langsam machen. Aber es dauert halt einfach schon länger. Also die Idee ist schon länger da und man hat es bis jetzt nicht umgesetzt. Gut, das war's dazu. Dann zu
ein neuer KDE-E-Mail-Client mit QML-Oberfläche. Das ist die Zukunft, aber da ist noch ein langer Weg hin. Michael Bolender hat oder arbeitet an der Umsetzung von einer QML-API für die E-Mail-Funktion der PIM-Sammlung. Früher war es so, dass die PIM-Sammlung, die ist wichtig für die E-Mail-Funktion, fürs Empfangen und so, ist die immer über C++ geschrieben worden. Und das hat halt mehr Arbeit, oder das war arbeitsintensiver und hat auch mehr Zeit gekostet natürlich. Und deswegen hat sich Michael Bolender dahingesetzt oder setzt sich gerade dahin und arbeitet an einer Unterstützung für QML. Und er baut auch auf ein altes Projekt vom Google Summer of Code auf, wo er die E-Mail-Anwendung von KDE für die Tablet-Oberfläche Plasma Active portiert hat. Da hat er schon so eine kleine Basis vorprogrammiert und darauf baut er jetzt anscheinend drauf auf. Im Forum wird schon von Usern über die Funktion und das Design vom zukünftigen KDE-E-Mail-Programm diskutiert, was es haben soll, wie umfangreich es werden soll, was wegfallen soll, im Gegensatz zum K-Mail. K-Mail ist schon ein bisschen veraltet, muss man sagen. Und da ist halt gerade die Diskussion am Laufen und anscheinend lesen sich das auch die Entwickler durch und gucken, was denn konstruktives Feedback ist und das kommt auch rein. Denn ein Visual Design Group hat sich nämlich auch schon ans Design rangesetzt. Und ja, aber es ist noch viel Arbeit bis dahin, deswegen, das kommt noch nicht so schnell leider. Und dann kommen wir noch zuletzt zu OpenSUSE.
Ja, denn genauer genommen komme ich eher zu Docker, aber es hat was mit Open Source zu tun, nämlich es gibt jetzt einen Open Source Docker Container. Was heißt das? Vielleicht sollte ich das kurz erklären. Also das ist jetzt, den gibt es jetzt offiziell auf alle Fälle mal. Und im Prinzip ist ja das so, mit Docker kann man ja Programme in jeweils einzeln laufen lassen und dann kann man sich per Docker das Ganze runterziehen. Also so ein, es gibt ja das Docker Hub, glaube ich, heißt es. Ja, genau, Docker Hub. Und da kann man sich das Image mehr oder weniger dann runterziehen und dann kann man also mehr oder weniger das Image starten, in Anführungszeichen, weil im Prinzip läuft es ja auf dem System und ist ja auch nicht virtualisiert, sondern eben in einen Container verpackt und dann kann man eben mit OpenSUSE da arbeiten. Noch was zur Installation von Docker auf OpenSUSE, also damit man da nicht durcheinander kommt. Wir haben angenommen, ich habe jetzt ein OpenSUSE System auf meinen lokalen Rechner, also das ist ganz nativ installiert und dann will ich da drauf Docker installieren und dann da eben dann OpenSUSE oder jetzt will ich mal kurz erklären, wie ich Docker überhaupt dann auf mein System von OpenSUSE draufbringe. Das geht entweder über das OpenSUSE Factory und dann muss man das Main Repositorium nehmen und das Ganze gibt es wahrscheinlich bald auch dann für Tumbleweed-Nutzer, also die haben das dann aktuell noch nicht, die müssen es dann entweder manuell installieren oder was auch immer. Und dann kann man das nutzen und dann könnte man sich theoretisch wieder ein Ubuntu oder sowas dann eben da rein installieren. Also so kann man dann Docker installieren. Gut, das war's, das Interessante davon. Dann hoffe ich, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr dann das Ganze anschauen wollt, was natürlich irgendwie voll die Ironie ist, wenn ich das hier sage, aber schaut unsere RSS-Feeds an. Wir haben da sowohl Audio- als auch Video-Feeds und frei und unfrei. Oder wenn ihr das Ganze nicht über Feeds machen wollt, wir laden das natürlich auch auf YouTube hoch. Okay, ciao.
Ciao.